You and Bernie and I were in the pub in Hamburg a few months ago talking about the difficulty of storing.
Das ist der englische Bioinformatiker Nick Goldman, der erzählt, wie er mit seinem Kollegen Ian Burney in Hamburg bei einem Bierabend sich überlegt hat, Mensch, Ian, wir Menschen, wir haben Jahrtausende damit zugebracht, unser Wissen auf externen Medien zu speichern, Höhlenwänden, Steintafeln, Platten, CDs, USB-Sticks. Warum haben wir das eigentlich gemacht? Das Gute liegt doch so nah und heißt abgekürzt DNS, Desoxyribonukleinsäure, oder auf Englisch ist es besser bekannt als DNA. Die Erbmoleküle also, die den Bauplan für unsere Körper beinhalten. Bei mir im Studio ist jetzt der Kollege Michael Lange, Wissenschaftsjournalist. Michael, diese beiden englischen Forscher, Nick Goldman, den wir eben gehört haben, und sein Kollege Ian Burney, die haben tatsächlich digitale Daten in oder als DNA gespeichert. Wie funktioniert das?
Ja, das einfache Konzept, das haben sie sich tatsächlich in dieser Hamburger Kneipe ausgedacht und auf eine Serviette geschrieben. So einfach ist das. Sie haben einfach ein 1:1-System für den binären Code entwickelt und einfach den binären Code der Computersprache, die besteht aus Nullen und Einsen, in den Vierercode der DNS übertragen. Die DNS speichert ihre Informationen, eigentlich unsere Erbinformationen, als vier Basen. Das ist die Base Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin. Die werden abgekürzt mit ATGC und hat also einen Vierercode. Der kann also eigentlich noch mehr Informationen tragen als der Zweiercode, den wir im Computer haben mit Nullen und Einsen. Das einfachste System der Übertragung ist einfach, A und C werden immer 1 und G und T werden immer 0. Und dann hat man einfach, kann man einen Code sozusagen aus der Computersprache in die Sprache der Erbmoleküle übersetzen. Und dann kann man ein Erbmolekül nach diesem Plan zusammenbauen. Und dieses Erbmolekül trägt dann die gleiche Information, die vorher im Computer war.
Das kennt man ja, also diese vier Buchstaben kennt man ja noch vielleicht aus der Schule. Welche Daten haben die Forscher denn in diese Erbmoleküle übersetzt?
Ja, sie haben sich zunächst einmal etwas sehr Symbolisches ausgesucht. Sie haben alle 154 Sonette von Shakespeare als Textdatei gespeichert. Die dachten, als erstes muss es mal was ganz Hochkulturelles sein, dann was Wissenschaftliches. Eine Veröffentlichung von Watson und Crick über die DNS, wie sie aufgebaut ist als Doppelhelix. Das ist jetzt fast 60 Jahre her, also auch diese Veröffentlichung haben sie gespeichert. Dann haben sie noch ein Foto ihres Instituts gemacht und haben das auch als JPEG gespeichert und in DNS übersetzt. Und dann der Höhepunkt war dann tatsächlich die erste MP3-Datei, die als DNA gespeichert wurde und dann wieder zurück übersetzt wurde in MP3. Und das war eine ganz berühmte Rede von Martin Luther King. 1963, vor 50 Jahren, hatte sie gehalten. Und hier ist die Datei. Die Wissenschaftler haben sie mir zugeschickt.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Die Rede kennt ja wahrscheinlich jeder, hat irgendwann schon mal im Laufe des Lebens gehört. Die klingt, naja, gemessen daran, dass sie 50 Jahre alt ist, eigentlich ganz gut. Es ist trotzdem aber eine MP3. Was ist das Besondere an dieser MP3?
Ja, diese MP3 stammt ursprünglich von einem Tonband. Und deshalb, weil es ein 50 Jahre altes Tonband war, ist die Qualität auch heute unter heutigen Gesichtspunkten nicht optimal. Aber dann wurde sie als MP3 übertragen, digitalisiert, so wie man das heute macht, und auf ein sehr datenarmes MP3-Format übertragen. Also das sind nur ganz wenige Daten. Die Datei ist extrem datenreduziert, aber so, dass man es gerade nicht hören kann bei dieser Sache. Und das Besondere daran war, die DNA, die diese Daten speichert, wurde in Kalifornien hergestellt und sollte dann von einem Wissenschaftler in England rekonstruiert werden, der nicht wusste, was da drauf war. Also der durfte ja nicht wissen, was rekonstruiere ich hier, sondern hat dann blind rekonstruiert. Und die Frage war, ob er dann erkennen kann, welche Rede das ist. Und er konnte es nicht nur erkennen, die war einfach in dieser Superqualität da. Und das war der Beweis, DNA ist ein ganz hervorragender und auch fast fehlerfreier Datenspeicher.
Wie muss man sich das vorstellen? In welcher Form ist die DNA von Kalifornien nach England gelangt? Per Post in einem
einfach
kleinen Petrischälchen?
Genau. Die Menge war winzig klein. Es war ein winziges Körnchen nur. Es war kaum sichtbar. Es war also wichtiger, dass man dieses Körnchen wiederfindet in diesem kleinen FedEx-Paket, was darüber geschickt wurde.
Tatsächlich, ja.
Ja, ganz einfach. Und das Ding ist eben auch extrem haltbar. Man wollte auch wissen, geht sowas kaputt, wenn das da mit dem Flieger, kalte Temperaturen, heiße Temperaturen, alles kein Problem. Super Datenspeicher.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, es ist ein Körnchen, das man eigentlich fast nicht wiederfinden kann. Das klingt nach einer Revolution für das Speicherwesen sozusagen.
In der Tat, die Evolution, die hat sich ja in vielen Milliarden Jahren was einfallen lassen müssen, was unheimlich wenig Platz braucht. Man denkt, der Bauplan für den ganzen Menschen ist in jeder seiner Zelle. Das ist ein unendlich kompakter Datenspeicher. Die Wissenschaftler haben mal ausgerechnet, dass alle Filme und Fernsehproduktionen, die bis heute produziert worden sind, das sind ja unendlich viele, da bräuchte man riesige Rechner für, auch heute noch, um die alle zu speichern, und die lassen sich in einer Teetasse mit gefriergetrockneter DNA speichern, also in einem unendlich kleinen Raum, und dann ist das Material noch extrem gut haltbar.
Also eine Teetasse, muss man dazu ergänzen, hat zwischen 150 und 200 Milliliter Inhalt etwa. Also wirklich wahnsinnig wenig. Dann viele ja also auch das große Problem der Kühlung, des Energieverbrauchs der großen Serverfarmen weg.
Es wird auf jeden Fall viel weniger sein. Also die riesigen Strommengen, die heute verbraucht werden, die will man nicht mehr brauchen, wenn man diese großen Mengen speichern kann. Und das Besondere ist hier, es geht hier nicht um Jahre oder Jahrzehnte, es geht um Jahrtausende. Also diese DNA, wenn die wirklich einigermaßen bei gleichbleibender Temperatur, keine Luftfeuchtigkeit und auch kein Licht irgendwo versteckt steht, dann könnte die 10.000 Jahre mit relativ wenigen Fehlern überdauern. Und man weiß das daher, dass man Mammut-DNA im sibirischen Permafrost gefunden hat, die tatsächlich 10.000 Jahre alt war und die sich fast vollkommen rekonstruieren ließe. Also das ist wirklich ein sehr lang anhaltender Datenspeicher. Problem ist nur das Geld. Das Ganze ist ganz schön teuer.
Ist ganz schön teuer. Ist es trotzdem absehbar, dass ich irgendwann meine MP3s in DNA abspeichere?
Noch kann man sie nicht so schnell lesen. Dafür müsste die Lesetechnik noch um einige Faktoren schneller werden. Und es ist eben auch der Preis. Das kleine Stück, was wir eben gehört haben, hat einen 5-stelligen Dollarbetrag gekostet. Also es ist nicht ganz ohne. Also ich würde weiterhin die MP3 normalerweise im binären Code wie heute speichern. Das wird noch einige Jahrzehnte dauern, bis das als DNA möglich ist. Und vielleicht auch dann nur für große Archive.
Michael Lange, Wissenschaftsjournalist, hat uns erklärt, wie der Bauplan unseres Körpers bzw. der Ort, wo er gespeichert ist, die DNS, zukünftig als Speicher für riesige, unvorstellbar große Datenmengen dienen könnte.